Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Movie Buddies. Mein Name ist Richard von Kamen. Ich sitze hier mit meinem Kumpel Patrick.
Servus.
Und heute werden wir uns einem uralten Meilenstein der Filmgeschichte annehmen. Dieser Film ist mehr oder weniger verantwortlich für eine ganze Reihe an nachfolgenden Filmen, die, wie soll ich sagen, Tiere in den Mittelpunkt stellen. Ja, und unsere Rede ist von Der weiße Hai von Steven Spielberg. Und ich glaube nicht, dass wir eigentlich viel drüber erzählen müssen, aber jeder sollte den Film eigentlich kennen, da er auch schon locker jetzt seine 55 Jahre auf dem Buckel hat. Und er feiert ja jetzt auch dieses Jahr sein 55-jähriges Jubiläum. Und das nehmen wir als Anlass, um auch darüber zu berichten und euch den auch ein bisschen schmackhaft zu machen oder vielleicht auch mal wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass man sich den jetzt auch gerade aktuell zur Badesaison nochmal anschauen sollte. Also ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, Patrick, aber bei mir hat der Film damals einiges kaputt gemacht. Also ich gehe nicht mehr gerne ins Wasser, gerade nicht im Meer, weil ich muss wissen, was unter mir ist. Wenn ich da nichts sehe, wenn ich nicht weiß, was unter mir abgehen kann, dann ist das schon, sind es schon gewisse
Angstzustände.
Ja, Angstzustände jetzt nicht unbedingt, aber ich fühle mich sehr unbehaglich. Wenn ich nicht, ja, also am besten muss ich immer wissen, was unter mir ist. Also am besten ist es, ich bin im Schwimmbad, da ist alles okay. Weiß nicht, wie du das siehst.
Okay, als Kind habe ich dann keine Probleme gehabt, auch jetzt als Erwachsene. Ja, im tiefen Wasser, okay, das ist legitim, nachdem es ja da nichts zu sehen gibt, aber lieber das Meer ohne Chlor, schon besser.
Ja, gut, das ist schon klar, also das ist halt die freie Natur, sage ich mal. Ja, also natürlich macht es, ja, Schwimmen im Meer.
Also ich hatte das auch schon mal, dass dann so ein kleiner, was war das? Ganz kleiner Raubfisch, nenne ich es jetzt mal, was es dann okay. war, auf mich dann von unten auf mich zugestürmt ist und versucht hat, mich in die große Zehe zu zwicken vor, ich glaube, Mallorca war das. Ja, war auch eine schreckliche Sekunde, aber wie du dann festgestellt hast, okay, der ist nicht länger als 30 Zentimeter, hast du dann auch eher mal, okay.
Ja, also da mache ich dann schon irgendwo gewisse Unterschiede, ob mich ein 30 Zentimeter großes Tier attackiert oder dann doch ein 6-Meter-Hai angreift. Also dann.
Wie oft ist die Wahrscheinlichkeit? Natürlich zum Beispiel ist das im Mittelmeer, bei Mallorca kann es passieren, im Mittelmeerraum gibt es auch weiße Haie, ja. Auch wie ich mit meinen Verwandten damals in Amerika im Wasser war, in der Nähe von Kalifornien, ja. Das Haifisch nicht verseucht, aber können auftauchen. Du hast es auch am Horizont gesehen,
dass okay.
da was nee, also, schwimmt, wo der Onkel nur sagt, have a look, a white shark.
Nee, das ist nichts für mich. Also ganz ehrlich, also deswegen war ich auch nie Surfer, weil da sind ja auch schon die ein oder anderen Angriffe passiert. Gibt es ja auch den Film über die Surferin, die damals ihren glaube rechten Arm war es, verloren hat durch einen Haiangriff, die sich dann aber auch wieder zurück an die Weltspitze der Surferinnen gekämpft hat. Mir fällt jetzt der Titel des Films gerade nicht ein.
Ich habe ganz anderen im Kopf gerade. Shallows, die Frau, wo dann diesen speziellen Ort sucht in Mexiko, wo dann kein Mensch ist. Das ist zum Beispiel auch echt ein toller Film.
Er ist sehr, sehr unterhaltsam, aber meilenweit davon entfernt, sag ich mal, naturgetreu zu sein, weil Haie sind, die ziehen ja umher und sind ja keine Reviertiere. Ja.
Nein, also es sind keine Reviertiere, aber sie haben ein Rudelverhalten, also sie erscheinen immer wieder an den gleichen Plätzen, die gleichen Haie.
Okay.
Sei es jetzt von der Ostküste von New York, reisen rauf bis nach Toronto und dann wandern sie runter bis nach ungefähr Brasilien, würde ich jetzt behaupten, fast.
Ja, also
das ist schon weit.
Manche Tiere, die ziehen ja teilweise fast um den halben Globus.
Natürlich, ne? Es gibt welche, die von Südafrika unten rüberwärts bis nach Brasilien schwimmen.
Okay, so viel zu einer kleinen Geschichtsstunde und jetzt wollen wir uns aber auch unserem eigentlichen Thema widmen. Genau, Der weiße Hai ist ursprünglich nach einem Roman verfilmt worden. Dieser Roman ist geschrieben worden von Peter Benchley und angeblich auch nach Tatsachenberichten. Also
von 1916, ja, von Zeitungsartikeln, die aus der New Yorker Gegend an der Ostküste handeln, die Haiangriffe, von Haiangriffen berichteten, da sind wohl in einem gewissen Zeitraum 5 Menschen verstorben und dadurch sind diese beliebten Badeorte, muss man sagen, nicht verschwunden, aber die Anzahl der Badegäste hat halt drastisch abgenommen und
ja. Aber ist ja klar, dass ich dann, also wenn ich schon höre, dass da schon verstärkt Leute durch Haiangriffe umkommen, dann meide ich doch diesen Badeort oder auch die Strände grundsätzlich. Also dann will ich es ja nicht unbedingt herausfordern, oder?
Das schon, aber ich sehe das aus einem anderen Aspekt. Wenn jetzt zum Beispiel, als Beispiel gesehen, Mallorca ein Haiangriff passiert, heute oder auch vor den letzten 10 Jahren, das ist wurscht. Die Leute, wo da schwimmen, können zu 80-90% schwimmen. In Amerika, auch zur damaligen Zeit 1916, konnten 10-20% schwimmen. Wenn man es jetzt in der heutigen Relation sieht, sind es vielleicht 10% mehr. Amis können nicht schwimmen. Das ist das Perfide.
Okay, die lernen nie schwimmen. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
Ich habe es damals selber gesehen, wie ich auf Coney Island war, mir die Sachen nicht vom Leib gerissen habe, aber halt in der Badehose.
Du hast abgelegt.
Ich habe abgelegt, war in der Boxershort da gestanden und das wohl Ende April und dachte mir, oh geil, sonniges Wetter, ich kann ins Meer rein. Und der Lifeguard mir hinterhergelaufen ist, um mich aus dem Wasser zu ziehen. Und alle Angst um mein Leben, wo ich mir einfach nur gedacht hatte, so, wieso? Nicht wegen Haiangriffen, sondern weil er Angst hatte, dass ich nicht schwimmen konnte.
Wir Deutschen machen Schwimmkurse.
Das habe ich ihm dann auch erklärt und hat dann gesagt, okay, aber nicht weiter als bis zur Brust.
Okay. Gut, also dieser Ursprungsroman trägt den Originaltitel, wie auch der Originaltitel des Films ist, Jaws, was so viel bedeutet wie Kiefer oder Rachen. Ja. Der Film wurde vertrieben von Universal Pictures und wie wir schon gesagt haben, Regisseur war Steven Spielberg, hat damit eigentlich seine erste große oder auch bis, würde ich jetzt sagen, bis heute eine seiner größten Leistungen abgeliefert. Damals gab es ja, glaube ich, davor gab es ja noch Duell.
Ja.
Aber mit Der Weiße Hai hat sich Steven Spielberg praktisch über Nacht in die erste Riege der Regisseure katapultiert und finde ich aber auch zu Recht, weil bei dem Film, finde ich, passt alles.
Ja.
Wirklich von Anfang bis Ende, er hat so an sich jedenfalls keine erkennbaren Film- und Logiklücken oder Logiklöcher, wo man sagen muss, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Klar ist der Hai, man sieht, dass es eine Puppe ist, aber die ist unglaublich effektiv in Szene gesetzt.
Ja.
Zumal man den ja eigentlich auch immer nur ganz kurz sieht und klar im Finale immer etwas mehr, aber das war damals zur aktuellen Zeit, war es einfach gang und gäbe, dass man immer nur
Sneak Pieces,
ganz genau, wie es schon heißt. Genau, einfach nur kleine Ausschnitte des Monsters oder des Täters oder sonst irgendwas sieht und dann ganz am Schluss
hungrig drauf macht.
Genau, einfach neugierig, ich will wissen, wie es am Schluss ausschaut, das Monster. Das war bei so vielen anderen Sachen auch, zum Beispiel Phantom von Hollywood, du hast immer nur diesen maskierten Killer gesehen.
Die Vögel, Hitchcock. Genau das gleiche Beispiel.
Ja, Psycho. Genau, Psycho. Es waren immer nur kleine Bruchstücke, die man gezeigt hat und das war bei dem Film nicht anders.
Auch die schauspielerische Leistung von den Schauspielern, sensationell.
Abartig.
Von viel damaliger Zeit wohlgemerkt. Du hast gesehen, dass
auch die, heute noch.
Natürlich. Entschuldigung. Wenn auch ich heute das noch. Heute sehe, was manche abliefern, gut, man kennt sie vielleicht auch nicht, aber das ist für mich, du hast früher dein Handwerk gekonnt.
Du musstest es können, weil wenn du Schauspieler sein wolltest, musstest du Schauspielern können.
Überzeugend
auch, ja. Und heutzutage ist es einfach so, ich bin Sportler, ich will gerne mal Schauspieler machen, gut, dann probiere ich's. Ach, ich bin Musiker, würde ich gerne machen, ja, dann machst du halt einfach auch mal auf Schauspieler. Ich habe einfach nur einen tollen Body, egal ob jetzt weiblich oder männlich,
ja.
Dann hast du die Rolle schon, ja. Es wird ja heutzutage eigentlich nur noch nach Optik gecastet oder nach, wie soll man sagen, nach Reichweite in den öffentlich-sozialen Medien, dass du halt einfach sagst, okay, ich habe jetzt 20, 30, 40 Millionen Follower, auch wenn ich nur ein bescheuerter Künstler bin, der, sag ich mal jetzt vorsichtig, Klobürsten, irgendwelche Wackelaugen draufklebe und habe dann schon eine Reichweite und aufgrund dieser Reichweite werde ich auf jeden Fall schon mal gecastet. Und das schlägt sich natürlich auch auf die filmische Leistung und Qualität nieder.
Ja. Und vollkommen.
Das ist das, weswegen wir ja eigentlich auch mehr die 80er und 90er Fans sind, weil wir sagen, da ging es noch darum, schauspielern zu können. Du musstest ein richtiger Schauspieler sein und die Rolle gut rüberbringen und dann hattest du den Zuschlag. Und nicht einfach nur, ja gut, du hast einen fetten Sixpack und einen dicken Oberarm.
Gab es auch zur damaligen Zeit. Aber du hast es dann bei diesen Filmen gemerkt, das waren keine Filme. Aber was du heute merkst, weil heutzutage diese Filme, wo ins Kino kommen, wo sich viele von, auch von euch vielleicht, drauf freuen. Wer bleibt denn davon in Erinnerung? Also ich wüsste, den einzigen Film, den ich in Richard schmackhaft gemacht hat, wo wirklich sensationell von der Optik, von der schauspielerischen Leistung ist, der ist dieses Jahr im Januar rausgekommen, ist Nosferatu, weil das schauspielerisch, optisch glänzender Film ist, wo du denkst, genau. Ja, so will ich mein Kino haben.
Da hast du recht, aber da ging es ja wahrscheinlich auch nicht darum, dass man sagt, okay, Nosferatu wird jetzt ein Chris Hemsworth, der dann die ganze Zeit nur oben ohne rumläuft. Hauptsache, man kann wieder ein Sixpack zeigen und sonst was, sondern es ging
das
ja darum.
Das sind andere Filme, aber wo ich mir einfach nur in ganz der genau. Hinsicht einfach nur denke, welcher Film ist uns in den letzten, ich sag mal, vorsichtig, 5 bis 10 Jahre in Erinnerung geblieben. Jetzt sofort, wer bleibt dir in Erinnerung? Keiner.
Nö, tatsächlich nicht. Aber da muss ich dir aber auch widersprechen, dass es auch damals schon darum ging, finde ich nicht. Weil wenn ich jetzt überlege, wie ein Mel Gibson aussah, wie ein Harrison Ford auch ausgesehen hat oder selbst ein Tom Selleck in Magnum oder sonst irgendwo, ja. Da ging es nicht darum, dass das muskelbepackte, kahlrasierte Berge sind, sondern es waren einfach Männer.
Von nebenan. Ja?
Oder auch eine, wenn wir auf die weibliche Riege mal rübergehen, eine Glenn Close oder eine Meryl Streep, selbst eine Demi Moore. Ja. Ja. Da ging es nicht darum, hey, schau mal, die hatten unglaublich geilen Arsch. Entschuldigung, wenn ich das so ausdrücken muss, aber das Dekolleté ist auch so weit runtergeschnitten, dass man bis zum Bauchnabel gucken kann. Das waren talentierte Schauspielerinnen. Ja. Kathy Bates.
Hammer.
In Misery. Dolores. Das waren Meilensteine, meine lieben Freunde, und die hat ihre Rollen auf den Punkt gebracht. Ja. Das waren, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, zum Beispiel jetzt aus meiner Sicht raus, eine Glenn Close zum Beispiel, war nie eine bildhübsche Frau. Sie war attraktiv, sie hat für die damalige Zeit hat sie auch eine gewisse Ausstrahlung gehabt.
Darum ging es ja aber nicht. Es ging darum, ihre Rolle, ihre schauspielerische Leistung auf die Leinwand und dazu gehörte sie logischerweise zu bannen.
Genau, und wenn ich auch die, finde ich persönlich, zwei größten Schauspieler unserer Zeit erwähnen darf, Robert De Niro und Al Pacino zum Beispiel.
Hammer.
Die beiden, ja, also auch gerade Robert De Niro, der ist eine Legende. Der hat damals mit nur einem einzigen Blick, hat der im Endeffekt alles ausdrücken können.
Perfekt.
Was?
Jack Nicholson.
Jack Nicholson genauso.
Ich habe gestern versucht, weil wir gerade drüber reden, meine Frau zu sagen, einer der besten Filme, einer Flug übers Kuckucksnest. Er fehlt noch in meiner Sammlung. Ich habe ihn jedes Mal in meinem Amazon
Schlag zu.
Einkaufswagen drin und jedes Mal, er wird immer noch teurer. Das ist mein Problem. Und man denkt so, ach nö, das ist mir noch nichts wert.
Okay.
Aber er ist einfach ein Film, schauspielerisch auf den Punkt gebracht, wo du sagst, also wenn ihr nicht gesehen habt, einfach angucken.
Genau.
Eine Flug übers Kuckucksnest, Bombe.
Und da setzen wir jetzt eben auch gleich wieder ein mit
dem Cast.
Mit dem Cast von Der Weiße Hai. Und zwar allen voran, Roy Scheider ist uns allen eigentlich oder den meisten bekannt.
Ja.
Dadurch, dass er ja schon längere Zeit jetzt auch verstorben ist und, sag ich mal, nie groß in Hollywood, sag ich mal, ja, aufgetreten ist. Aber er hat zahlreiche gute Filme gemacht, unter anderem Das Fliegende Auge.
Hammer.
Und was war er? Genau, bei Der Marathonmann war er noch mit da dabei.
Ja.
Mit Dustin Hoffman, auch ein Riesenschauspieler. Und als Polizeichef Brody liefert er einfach eine unglaublich gute Vorstellung ab. Also er vermittelt die Angst vor dem Wasser, die Panik vor dem Hai, vermittelt er auch unglaublich
gut. Was du hast,
gut.
Was du rüberbringst.
Ja, genau. Und
was ich jetzt in dem Fall, ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich das nie so erlebt hatte, obwohl ich Erfahrungen, was aus der Tiefe irgendwas kommt, habe, wo ich sage, okay, mein Gott, wenn es mich fressen will, dann wird es mich fressen.
Ja, aber wenn ich es vermeiden kann, dann schaue ich, dass ich es vermeiden kann. Als nächsten haben wir dann auch eine Hollywood-Legende, Robert Shaw. Er ist auch schon seit 1978 sogar schon verstorben. Er hat auch in einigen bekannten Filmen mitgemacht. Unter anderem war er in James Bond, Liebesgrüße aus Moskau, war er mit dabei. Ja, Und er spielt den Hai-Killer oder Hai-Jäger Quint. Und er macht es einfach sensationell, dieser raue Kerl, der eigentlich seinen größten Auftritt hat, indem er bei dieser Stadtversammlung, in der eben festgestellt werden soll, wie man jetzt weiterverfahren soll mit dem Hai, einfach dann mit den Fingernägeln über diese Tafel kratzt und schon mal die komplette Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und das ist auch so ein geiler Moment, wo ich sagen muss, das hat mich super beeindruckt. Er macht nicht viel, er kratzt im Endeffekt nur mit den Fingernägeln über die Tafel, erzeugt dieses unglaublich schrille, unerträgliche Quietschen. Und
weißt du was?
Und er hat gleich, und er hat die komplette Aufmerksamkeit der Leute als auch der Zuschauer sofort auf seiner Seite.
Was eigentlich war diese Szene nicht so im Drehbuch drin gestanden. Er steht da und pfeift, sollte pfeifen, hat es mehrmals versucht, die Leute haben aufgrund dieser Diskussionen, die da herrschen, diese Anfälle, nie geschafft, diese Ruhe reinzubringen. Und dann hat er sich in den Sinn, wie er in Schule war, wie sein Lehrer die Aufmerksamkeit auf sich bekommen hatte. Somit hat er es einfach so umgesetzt.
Geil. Also besser kann man es doch nicht machen.
Wie du gerade sagst, wie dieser Gesichtsausdruck gerade vom Richard, geil. So war der Steven Spielberg in seinem Stuhl gesessen und hat gesagt, das bleibt so.
Ja, und deswegen, also ich sage ja, noch besser kann man es doch nicht machen, als wenn man eigentlich eine ikonische Filmszene aus, ja, ungeplantem Zufall improvisiert.
Improvisiert, ja.
Und das
war... Worin stehen die besten Filmszenen heutzutage?
Ja, ganz genau. Und deswegen haben wir vielleicht...
Oder sind auch, entstanden.
Deswegen haben wir, glaube ich, auch einige Leute, wie jetzt zum Beispiel auch einen Will Ferrell im Comedy-Bereich oder auch Nicolas Cage mit seinem Overacting, die dadurch vielleicht mehr erzwungen als gekonnt solche Szenen ins Leben rufen wollen. Aber das wird halt aus meiner Sicht raus nichts, weil Nicolas Cage, der überwirft sich da mit seinem Overacting immer und immer wieder. Und bei Will Ferrell war es tatsächlich so, bei seinem, finde ich persönlich, legendären Film Anchorman, da gab es so viele Outtakes und so viele Alternativszenen, dass man dadurch im Endeffekt aus diesen Szenen einen zweiten Teil geformt hat. Ja, und das zeigt ja auch eigentlich schon, wie gut dieser Mann eigentlich auch ist. Und eigentlich aus dem Comedy-Bereich dann eher vertreten war, wie jetzt zum Beispiel auch in Der Weiße Hai, dann Richard Dreyfuss.
Hammer. Auch eine lebende, also Gott sei Dank noch lebende Legende. Er macht zwar nichts mehr, aber es gibt so unzählige Comedy-Filme.
Genau, also er spielt den Meeresbiologen Matt Hooper, der von Chief Brody angefordert wird, die Hai-Situation dort zu bewerten und auch zu analysieren. Er hat sich damit im Endeffekt eigentlich auch einen Riesenstein in Hollywood erspielt.
Der vorher eigentlich nur in so kleinen Filmen mitgespielt. Zwar auch schon größere Rollen, aber ist nie beachtet worden. Und durch Der Weiße Hai, das hat wie der Film mit Steven Spielberg, hat es auch mit ihm an die Spitze, will ich nicht sagen, katapultiert, aber...
Also genau, ich würde mal behaupten, dass gerade der Film oder auch dank Steven Spielberg hat ja auch einigen anderen Darstellern verholfen, erst einmal gesehen zu werden in Hollywood. Und Richard Dreyfuss kennen wir dann unter anderem auch aus Was ist mit Bob, mit Bill Murray. Hammer. Machen wir auf jeden Fall auch nochmal einen separaten Podcast da dazu, weil wer den Film Was ist mit Bob nicht kennt, der hat einen echten Meilenstein im Comedy-Bereich absolut verpasst. Wir können das auch gerne mal machen, dass wir sagen, wir nehmen uns mal...
Schauspieler einfach nur vor.
Wir können auch mal sagen, deine 10 besten, oder sag mal, damit wir besser hinkommen, deine 5 besten Komödien und meine besten Komödien.
Schreib das nächste Mal auf,
ja. Dann schauen wir mal, dass wir vielleicht nächstes Mal einen reinen Comedy- oder Komödien-Podcast machen, wo wir euch unsere Top 5, also die Top 5 von Patrick und meine Top 5 präsentieren und empfehlen. Und dann sehen wir, was rauskommt.
Baby steht da auf 5 Uhr. Baby steht da auf 5 Uhr.
Ganz genau. Und genau, dann gab es ja noch, da war er nicht mit dabei.
Teufel mit den Kohlen oder mit dem Pferd.
Alles auf Sieg.
Alles auf Sieg, Hammer. Ich bin reich.
Genau,
bin
also reich. Es geht im Endeffekt darum. Gut, da schweifen wir jetzt ab. Da schweifen wir jetzt zu sehr ab.
Das ist so genial.
Genau, und ich glaube, das war es jetzt eigentlich mit dem größten Cast. Lorraine Gary war dann die Frau von
ja, aber auch nur eine kleine Rolle.
Genau, spielte die Ehefrau von Roy Scheider in dem Film. Die trat dann nochmal ganz kurz in Teil
Zwei
auf und hatte in Teil 4 eigentlich auch nochmal ihre...
Kleines Comeback, ja.
Ja, kleines Comeback, aber sie spielte halt dann da die Hauptrolle, die ja dann neben Michael Caine in Der Weiße Hai 4 die Abrechnung im Endeffekt der ganzen Reihe den Todesstoß versetzte. Und ja, danach kam, Gott sei Dank, leider kam nie mehr irgendwas. Also ich muss sagen, der Film Der Weiße Hai steht ja jetzt schon seit einigen Jahren immer mal wieder zur Diskussion, neu verfilmt zu werden.
Ich bin froh, dass da sich bis jetzt keiner sich dran traut.
Du sagst es, also ich bin da auch immens dankbar, dass da sich keiner irgendwo finden lässt, der dieses heiße Eisen anfasst, weil das ist ähnlich wie du es vorhin...
Zurück in die Zukunft wollen sie auch seit Jahren neu verfilmen. Das ist ein Meilenstein der Filmgeschichte. Den kannst du nur schlechter machen.
Definitiv.
Besser geht bei der heutigen Riege an Schauspielern.
Nee, kannst du vergessen.
Definitiv
kannst
nicht.
Du komplett. Da setzt du es in den Sand. Definitiv. Also da gebe ich dir Brief und Siegel drauf.
Ja, du könntest durch die CGI manche Sachen einfach ikonischer machen. Alles legitim. Aber wie wir gerade gesagt haben, durch die schauspielerische Leistung, welcher Schauspieler sollte Marty, welcher The Dog, auch die Nebendarsteller, das funktioniert heutzutage nicht, nein.
Nee, also das sind auch schon solche, ja, das sind schon so solche Riesenrollen oder auch Charaktere, die dort geformt worden sind. Da gab es jetzt bei Jimmy Kimmel war es, glaube ich, wo Christopher Lloyd als Dr. Emmett Brown und auch in seinem heutigen Zustand leider sehr arg mitgenommen gesundheitlich, Michael J. Fox als Marty McFly, im Original DeLorean ins Filmstudio reingefahren sind und die Leute haben Standing Ovations gegeben.
Das war Hammer, ja.
Und man feiert diese Leute, diese zwei feiert man
Synchronen
auch heute noch für ihre Rollen so hart ab. Deswegen, erst wenn die in Vergessenheit geraten sind,
kannst du vielleicht
dich rantrauen, aber solange diese Leute leben, also ich glaube auch danach würdest du deren Denkmal eigentlich zerstören.
Beschmutzen.
Ja, beschmutzen. Du sagst
das
eher.
Das ist ein böses Wort, aber...
Nein, du kannst es nur beschmutzen, weil du wirst diese Rollen wirst du nie so spielen können und egal wie viele Follower du auf Instagram oder sonst irgendwo hast, also best...
Geht's ja gar nicht.
Na, aber bestes Beispiel ist...
Schauspieler bin ich die... Ich finde, Schauspieler, die Filme 80er, 90er gemacht haben, bringen ihr Herzblut mit. Sie identifizieren sich mit dieser Rolle, diese Schauspieler. Michael J. Fox... Marty McFly, er hat das von der ersten Sekunde ab, er war dieser Teenager, der zur Schule gegangen ist, der Freund von Doc war, der für ihn alles tut. Das merkst du vom ersten Teil bis zum letzten Minute, wo der Zug DeLorean, nenn ich es jetzt mal, kommt und ihm das Bild überreicht. Hammer.
Ja.
Und das kannst du mit heutigen Schauspielern, die Schauspielern dir das und dann, ja, aber dann denkst du, okay, und jetzt möchtest du mir welche Geschichte vermitteln?
Ja, und du siehst es, also finde ich aktuell gerade bestes Beispiel ist und bleibt gerade Snow White 2025. Der Film ist gerade bei IMDb, ist er auf jetzt inzwischen 1,6 von 10 Punkten gefallen, weil keiner, aber auch wirklich keiner diesen Film sehen will, da ranken sich ja zahlreiche Kontroversen drum. Wenn ihr wollt, können wir da auch mal einen separaten Podcast drum machen, aber die, glaube ich, größten Probleme bei dem Film sind einfach, man hat Snow White mit einer Latina besetzt. Wir alle kennen Snow White mit diesem Dialog. Ihre Haut so weiß wie Schnee, ihr Haar so schwarz wie Ebenholz und die Lippen so rot wie Blut war es, glaube ich. Und es wird einfach da schon so über den Haufen geworfen, gut, das kann man jetzt sehen, wie man möchte, das war auch schon zu Ariel, diese unglaublich krasse Debatte, die Meerjungfrau ist afroamerikanisch und in der Zeichentrickgeschichte war sie weiß mit roten Haaren, aber das kann ja jeder für sich selber irgendwo gut oder schlecht finden. Möchte ich jetzt auch kein Statement groß dazu abgeben, aber dann hat Hauptdarstellerin Rachel Ziegler hat sich unglaublich kontrovers auch politisch geäußert, indem sie geschrien hat Free Palestine und Gadot, wissen wir, ist ja auch eine israelische Schauspielerin, also hat da schon diesen politischen Diskurs aufgemacht, wo dann Disney sofort den Riegel vorgeschoben hat und gesagt hat, um Gottes Willen, wir geben keine Interviews mehr. Wir sagen sämtliche Interviewtermine sagen wir komplett ab, damit das eben nicht zu weiteren Kontroversen führt. Ne? Dann war auch ein weiterer Riesenpunkt, dass die Zwerge nicht von, ja, ich sag's jetzt auch mal, ich hoffe politisch korrekt, kleinwüchsigen Menschen gespielt wird. Da hat sich ja Game of Thrones-Star Peter Dinklage krass auch drüber geäußert. Und man hat dann kurzerhand die Zwerge digitalisiert. Wo ich persönlich auch finde...
Haben sie aber bei, zum Beispiel bei Herr der Ringe... Nein, nicht Herr der Ringe, sondern die Vorgeschichte heißt...
der Hobbit.
Der Hobbit, ja. Das sind ja auch die Zwerge, keine Kleinwüchsigen, sondern... Genauso, wo ich eigentlich getroffen habe. Bei Herr der Ringe, der Gimli ist ja kein Kleinwüchsiger gewesen, sondern ein normal großer Schauspieler, über 1,70 auf jeden Fall, 1,80, ich weiß es nicht.
Also ein normal gewachsener Mensch.
Normal gewachsener, und genauso bei der Hobbit, die drei Teile.
Das genau, waren. Aber du siehst, es wäre ja machbar gewesen.
Natürlich.
Ne? Also du hättest ja noch nicht einmal...
Wir schweifen zu weit ab.
Ja, wir schweifen tatsächlich zu weit ab, aber du hättest ja nicht einfach irgendwelche Kleinwüchsigen nehmen müssen, sondern vielleicht auch ganz normale Darsteller, die einfach mit Kameraverschiebung und sonst irgendwas, aber das wäre vielleicht für Disney schon wieder zu viel Arbeit gewesen, ich weiß es nicht.
Ich will nicht sagen zu viel Arbeit, was ich Problem, genauso wie du, ja, ich finde es ein Schmarrn. Mein Gedankengang einfach hinter dieser Sache, warum muss alle super Disney animierten Filme plötzlich Real Life sein? Es hätte doch gereicht, wenn jetzt ein paar gekommen wären, okay, dann lassen wir da 5 oder 6 Jahre in den Sand gehen, dann die nächsten. Nein, mit Ach und Krach muss es jedes Jahr ein neuer. Und meine zum Beispiel, wo ich absolut liebe, seit ich klein bin, Lilo und Stitch, ich habe Angst vor dem.
Ja.
Ich finde den Trailer super, der holt mich echt schon ab, aber ich habe Angst vor diesem Film. Weil der Trailer ist eine Sache, aber der Film an sich,
ja. Ja, also wie schon gesagt,
der zweite Teil, also das Zeichentrick war, ja, man kann für Kinder, ja, ist was anderes, aber es ist für mich ein Teil, wenn ich den sehe, das ist Kindheitserinnerung. Ich sitze zu Hause, bin wieder.
Also ich will mal behaupten, wenn sie sich da mehr an das Original halten würden, also wenn sie den Zeichentrickfilm, finde ich persönlich, 1:1 umsetzen würden, mit echten Darstellern, mit, sag ich mal, ganz gut computeranimierten Figuren, auch wenn es sein muss, dann haben sie auf jeden Fall mehr Erfolg geschossen, wenn sie auch die Geschichte so übernehmen, als mit dem, was sie jetzt immer so dranbringen, weil ob man es jetzt gut findet oder nicht, ob es einem auffällt oder nicht, aber Disney ist ja in den letzten Jahren eher negativ in Erscheinung getreten durch ihre ganze woke, genderneutrale Vermarktung.
Sie haben so meines Erachtens viel zu viel Baustellen. Lass es jetzt Disney, also Disney ist ja an sich, aber das kann der Zeichentrickteil sein. Dann kommt dann noch das Animierte mit dazu, dann die Real Life. Dann gehen wir über die ganz andere Schiene, da kommt Star Wars noch mit dazu.
Ich glaube, Fluch der Karibik war es ja dann noch. Und
echten Filmen.
Ja, aber Alien gehört jetzt auch inzwischen
dazu. Nee, weil sie Fox gekauft haben.
Genau.
Und das ist ja schade.
Aber wie schon gesagt,
Fox hatte ja so viele Pläne, wo ich... absoluter Alien, genauso wie du, Fan, Predator-Fan, hatten. Kurz daran kommt jetzt dieses Jahr wieder mal ein Predator raus, wo ich gespannt bin, was ich dir noch gar nicht geschickt habe. Ich habe gestern den zweiten Film entdeckt von Predator, kommt nämlich im Dezember raus.
Okay.
Kein Zeichentrick wie bei Alien. Also es kommt ja dieses Jahr Alien Earth, falls er es einer noch nicht gehört hatte, auf Disney Plus. Hulu. Wie es immer auch in Amerika heißt. Die Sparte von Disney und bei uns auf Disney Plus. Dann kommt im Oktober der neue Predator an sich. Keine Ahnung, wie die jetzt genau heißt.
Okay.
Über diesen zwei Schwestern. Die eine ist intelligent, die andere ist Wissenschaftlerin. Keine Ahnung. Nein, die andere ist egal. Und im Dezember, was ihr gestern angekündigt habt, er ist fertig. Er ist jetzt nur noch in...
eine Post-Production.
Post-Production. Ich habe das erste Bild dazu. Also finde ich interessant.
Also ich schaue gerade auf ein Bild, wo ich sehr, wie soll ich sagen, umstritten betrachte. Also man sieht ganz unten die Wellen, die sich am Strand brechen. Also die letzten Ausläufer kommen an den Sandstrand. Und du siehst dann im Endeffekt einen Schatten des Predator, der über eine Schatzkiste ist es. Jetzt sehe ich es deutlich. Also eine Schatzkiste steht und in dieser geöffneten Schatzkiste siehst du jede Menge Gold und Diamanten und auch Ketten. Und quer darüber liegt dann die Schulterwaffe des Predator. Ja, gut, also...
Darum soll es gehen, dass der Predator... Also es ist leider kein direkter Nachfolger, was ich ja gehofft habe. Den verhandeln sie ja gerade noch, Prey 2.
Mhm.
Weil die... Schauspielerin wäre sofort mit dabei, der Regisseur wäre sofort mit dabei. Es liegt einzig und allein an Disney. Das ist das.
Na gut, an wen denn auch wieder sonst? Okay, also, wieder, genau, also, heute...
Jetzt nicht um einen eigenen Film, Leute, habt ihr ja schon gemerkt.
Nein, also heute springen wir von einem Thema zum anderen und jetzt wieder nochmal zurück zum Original Weißer Hai. Der war der erste Film, dem man diesen Stempel Blockbuster aufgedrückt hat, und zwar aus genau dem Grund, dadurch ist ja dieser Begriff Blockbuster eigentlich erst entstanden, dass die Kinoschlangen, also die Schlange der Leute, die darauf gewartet haben, in den Kinosaal reinzukommen, die waren so lang, sind um einen kompletten Häuserblock rumgegangen.
Angestanden, ja.
Ja. Und dadurch
das gab es vorher noch nicht.
Genau, das ist der allererste Film in der Geschichte des Films, auf den die Leute einen ganzen Block rumstehend gewartet haben, um reinzukommen. Und dadurch ist dieser Begriff eigentlich erst einmal entstanden. Und da finde ich, kann sich Steven Spielberg auch gewaltig auf die Schulter klopfen, sowas überhaupt mal geschafft zu haben. Weil das muss man sich mal vor Augen halten. Du bist der erste Mensch in der Geschichte, der das schafft, so viele Menschen ins Kino zu locken, dass die um einen ganzen Häuserblock stehen. Das
hat vorher zum Beispiel George Lucas mit seinem Star Wars Film, der... Ja, der 71 oder 72 ist der erste gekommen. Müsste ich jetzt lügen, keine Ahnung. Hat es nicht geschafft, diese Anziehungskraft zu haben.
Ja, und wenn man dann überlegt, dass im Endeffekt der Film Der Weiße Hai ja nur eine Romanvorlage war, ja, ist ja eigentlich auch schon unglaublich krass. Ja, und Steven Spielberg, also es gibt ja da genügend Dokumentationen, auch glaube ich auf YouTube oder auch im Netz, die über die ganze Produktion und auch die Vorbereitung von Der Weiße Hai berichten. Und weißt du vielleicht auswendig gleich aus dem Stegreif, wie man den Hai genannt hat, diese Attrappe?
Bobby, nein, das hat ja einen ganz kuriosen Namen gehabt.
Ja, also man hat auf jeden Fall diese Puppe, also diesem weißen Hai, hat man ja einen ganz liebevoll einen Namen gegeben.
Weißt du auch warum?
Nee, klär mich auf.
Er wurde Bruce genannt. Aufgrund dessen, er hat sich vor der Produktion vor einem halben Jahr von seiner Frau getrennt und hatte einen Scheidungsanwalt, der er gehofft hatte, dass er ihm hilft, aber nö, er hat sich ja damit seiner Frau vergnügt. Und somit hieß
Alter,
der
Falter, die Puppe. Ging das tatsächlich so ab, also im Endeffekt, dass der Scheidungsanwalt Bruce hieß?
Bruce Rama. Und aufgrund dessen, weil er so stinksauer war, wie er dann erfahren hatte, dass dieser Bruce Rama oder Raymer was mit seiner Frau hatte, die eigentlich wollten sie sich ganz normal scheiden lassen, es hat einfach nicht mehr funktioniert etc. Und deshalb, der Scheidungsanwalt hat ihr geraten, nee, das nutzen wir noch ein bisschen mehr aus, wir nehmen noch, kassieren noch was, der verdient doch gut, davon beiden können wir leben. Und aufgrund dessen.
Okay, also würde ich dem, sag ich mal, dem Film Bösewicht, würde ich tatsächlich auch den Namen des Scheidungsanwaltes geben.
Und somit
geben.
Hieß diese Produktion, also diese High-Produktionspuppe Bruce, die heute noch in den Universal Studios in dieser Fahrgeschäft. Die Originalpuppe, wohlgemerkt, ist von 1975.
Okay.
Oder 74. 74 ist er produziert worden, 75 ist er, oder damit gefilmt worden, und 75 ins Kino gekommen.
Okay. Ja, also ich glaube, ich hätte es schon auch so gemacht. Also das war ein unglaublich geiler Move, zu sagen,
Bruce.
Der todbringende weiße Hai ist wie der Hai meiner Frau, dieser Scheidungsanwalt.
Der hinter meinem Geld eigentlich her ist.
Genau, der... Bei der Film Der Weiße Hai finde ich auch sensationell allein schon die Melodie, die Musik.
Es Weiße ist, Hai, ja. Auf den Punkt gebracht.
Ja, auf den Punkt gebracht. Also allein schon mit, wie es anfängt, mit diesem, was ist es, ich glaube, mit dieser Tuba. Und in dem Moment, egal wo das hergenommen wird, wenn diese ersten Töne erklingen, dann weißt du schon, was gespielt wird. Und dann löst das aber auch zumindest bei mir schon eine,
auch bei mir.
Oder ich hoffe auch bei jedem anderen von euch, eine gewisse
Unbehaglichkeit
ja. Du sagst es, auch Unsicherheit, Angst und schon Nervosität aus, wo du
aber
sagst...
Aber Vorfreude, weil du genau weißt, wozu es gehört.
Genau, das ist, weil du schon genau weißt, jetzt geht's los, jetzt gibt's gleich ein bisschen Blut-Action, ja, und ja, also da passt einfach alles, also ob das jetzt... unterhalb des Meeres ist oder auch oberhalb, wenn sie den Hai jagen und also mit dem Film kannst du definitiv nichts falsch machen. Was ihr falsch machen könnt, ist, den Film eigentlich vor jeder oder zu Beginn jeder Badesaison anzuschauen, weil bei mir, wie schon gesagt, hat der unglaublich viel kaputt gemacht. Also auf jeden Fall hat der Film Der Weiße Hai zahlreiche, ja, wie soll ich sagen, Terrorfilme, wo Tiere im Mittelpunkt standen, nach sich gezogen. Also es gab ja dann...
Hast du mich vorhin aufgeklärt? Wusste ich echt.
Genau, also es gab ja dann damals in den Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, gab es ja dann noch diese ganzen Killerbienenfilme mit Alfred Hitchcocks Die Vögel, was ich aber behaupte, ist einer der erste Vertreter des Tierhorrors.
Ja, ich glaube in den 60er oder 50er Jahren, 30er Jahren, keine Ahnung, 40er Jahren gab es ja schon ein paar Tierhorrorfilme, die halt ja für heutige Ansicht, wo du halt denkst, so okay.
Da kannst du keinen mehr hinterm Ofen vorlocken. Also da gab es damals, gab es ja dann Frogs, Killer aus dem Sumpf.
Sowas, ja, sowas meine ich damit.
Und es wurde aber auch bis in die heutige Zeit immer und immer weiter vorangetrieben. Also es waren dann, kamen ja die Spinnen. Einer meiner Lieblingsvertreter davon ist...
Steven Spielberg, der Arachnophobie, nein,
wie heißt
der?
Arachnophobie. Ja.
Unübertroffen.
Ja, ja,
du was haben wir vorhin, bevor wir angefangen haben, Spiders, wo du mich hingelockt hattest, habe ich auch mir gekauft. Ich will nicht sagen, dass er schlecht ist, Leute, schaut ihn euch an, aber er hat mich, wie Gregor gerade sagt, nicht vom Ofen mehr vorgelockt, weil er einfach, er hat Action, er ist nicht schlecht, das will ich gar nicht damit sagen, aber er ist nicht dieses Wow bei Arachnophobie mit John Goodman und das andere, dass diese Spinnen, okay, das ist die Geschichte dahinter, aber ist ein bisschen sehr weit hergeholt, dass er dann aus Südamerika, dann sich die mit einem anderen Part, aber es kann passieren. Was ich meine,
das genau.
Und nicht wie ein, das andere, was bei Spiders ist, wo dann, ja, diese Spinnen gibt es auch wirklich. Das ist beängstigend, wenn du dich 2 Minuten damit einliest, dass es dann Spinnen gibt, die sich, wenn sie sich Angst oder bedroht fühlen, sich größer machen können. Okay, ja, aber dass sie dann halt wirklich dann so groß sind wie fast ein Reifen, wo
also,
du denkst, so,
no man. Genau, also das war dann tatsächlich eine Szene oder überhaupt eine Situation. Da können wir auch mal drüber sprechen, wenn ihr wollt, könnt ihr euch gerne drüber auslassen und auch in den Kommentaren mal den ein oder anderen Schrieb dalassen, sollen wir uns auch mal den Film Spiders, Ihr Biss ist der Tod, vornehmen, dann können wir das auch gerne machen, aber eben diesbezüglich einer meiner Lieblingsspinnenvertreter-Filme ist mit William Shatner, Mörderspinnen.
Okay.
Da ist also auch wie in vielen anderen Filmen, die eben gerade so die Natur schlägt zurück, war ja dann im Endeffekt die Erklärung, dass der Mensch den Lebensraum dieser Tiere komplett einengt, beziehungsweise die Nahrungsquelle durch Pestizide auf den Feldern so dezimiert hat, dass sich diese Spinnen dann im Endeffekt auf die Menschen stürzen. Ne? Der war, glaube ich, auch aus den 70er Jahren, also ich glaube 1978 irgendwas um den Dreh rum. Der Film ist unglaublich sensationell gealtert. Also sprich, man kann den auch heute noch anschauen und würde sogar heute mehr denn je unterschreiben, jawohl, das könnte eigentlich
jetzt
Realität werden. Ne?
Beim Weißen, um wieder zurück zum Thema zu kommen, das ist beim Weißen Hai aber genau das Gleiche, bis auf diese Attrappe, die ja eigentlich immer nur vor und zurück wird, die sind nur auf so ein Gestell, das ist vor und zurück und der Kopf nach links oder nach rechts, mehr ist es ja nicht. Ja. Aber das ist aber heutzutage, also ich finde, Hammer.
Ja, also da gibt es auch so zahlreiche ikonische und auch weltberühmte Szenen, also gerade auch Bilder dann, wenn jetzt zum Beispiel gegen Ende die Orca, also dieses Schiff des Haijägers sinkt, querliegt, und Chief Brody dann auf dem Mast im Endeffekt liegt und auf den Hai schießt. Das sind schon solche ikonischen Bilder, wo man eigentlich jedes Mal wieder aufs Neue auch mitfiebert. Und das ist eigentlich was, wo ich sage, das schafft heutzutage nicht mal mehr ansatzweise ein Film, dass man sagt, wow, ich habe den jetzt schon 10, 20, 30 oder 40 Mal gesehen in meiner kompletten Lebenszeit und fieber immer noch mit.
Ja.
Und das ist eigentlich ein Beweis dafür von wirklicher Filmschaffenskunst, dass du einen Film ins Leben rufst, der noch nach 10-maligem Ansehen immer wieder fesselt. Und das kriegt Der Weiße Hai bei mir zumindest immer und immer wieder hin.
Genau das Gleiche.
Und der läuft bei mir locker 1 bis 2 Mal im Jahr.
1, 2 Mal, ja. Ja.
Völlig unabhängig, ob der jetzt im Fernsehen mal wieder läuft oder nicht. Und das bringt uns dann auch gleich zu einem der letzten Themen, und zwar geht es um die Synchronisation. Weil es gibt ja die Originalsynchronisation von 1975 oder sag mal 1976 und die deutsche Synchronisation, die neue von 2004 war es, glaube ich, die ist zu finden auf der Blu-ray als auch auf dem Blu-ray Steelbook.
Stimmt, ja.
Die ist so zum Wegwerfen. Bitte, Leute, also schreibt es auch gerne mal in die Kommentare oder lasst es uns irgendwie wissen, was ihr von, genau, was ihr von dieser neuen Synchronisation haltet.
Aber du kannst wenigstens auf der Blu-ray auch die alte auswählen. Das ist nämlich das Vorteil drauf.
Genau, das ist der Vorteil. Das hast du zum Beispiel jetzt gerade aktuell bei Scarface mit Al Pacino, hast du es auf Netflix, hast du diese Möglichkeit leider Gottes nicht. Weil der Film hat auch eine neue Synchronisation erfahren. Und wie bei der Weiße Hai, wer die Original-Synchro kennt, und wir wissen alle, Chief Brody hat eine tiefe, markante, raue Stimme. Und in der Neusynchro hat er die Stimme von Eddie Murphy. Geht nicht. Also nicht einmal ansatzweise.
Also es ist eine ikonische Synchro-Stimme, aber die passt halt in der Situation komplett nicht ins Bild.
Ganz genau. Also er hat auch nicht diese helle, piepsige Stimme von Eddie Murphy, wenn der sich aufregt und dann mit seinem, ich nenne es mal ähnlich wie Chris Tucker, mit seinem Wortbombardement anfängt, ja. Sondern er legt die Stimme schon tiefer an. Das ist ja auch völlig legitim. Ne? Ist ja auch nur rollenbezogen in Ordnung. Aber in dem Moment, wo der den Mund aufmacht und redet, du hast gefühlt immer nur Eddie Murphy vor Augen und das ja, passt.
So hat es.
Und das passt nicht. Ne?
Ist ja genauso wie bei, was ist mir jetzt aufgefallen, bei nur 48 Stunden hatte Eddie Murphy auch eine komplett neue Stimme. Gut, die Synchro-Stimme ist gestorben, alles legitim. Aber dass man das jetzt, warum muss man es neu synchronisieren? Man kann es einfach durch einen Filter laufen lassen.
Genau, es gibt ja die digitale Aufarbeitung, da kannst du sogar Hintergrundrauschen, da kannst du alles, und wenn ich sehe, wenn jetzt, egal welcher Musikkünstler im Studio hockt, da haben die ein Mischpult vor sich stehen, wo gefühlte 7 Millionen Knöpfe, Regler, Schieber oder sonst irgendwas dran sind. Und dann willst du mir erzählen, dass du eine schon bestehende Audiotonspur nicht überarbeiten kannst.
Jetzt einfach ein Line-Up-Scale.
Ja, und deswegen sage ich also, wer diese Synchro schon gesehen hat, bitte schreibt es mir. Und vor allem, wer sie mag. Wer diese Synchro mag im Vergleich zum Original.
Vielleicht haben sie die Original nie gesehen. Das kann auch sein.
Dann schaut es euch an und lasst es mich wissen. Ich möchte wissen, wer das gut findet, dass solche Filme so dermaßen verhunzt werden. Das ist ungefähr so, als würde ich mal sagen, der The Rock, keine Ahnung, sagen wir mal, einer seiner ikonischsten Actionfilme. Ja gut, Scorpion King, da hat er nichts geredet. Ah doch, Scorpion King. Sagen wir mal, The Rock bekommt in The Scorpion King die Synchronstimme von SpongeBob Schwammkopf.
Ja, das übertrieben jetzt.
Finde ich aber genau das Gleiche. Das ist, du hast dann nicht mit eben auch diesen krassen Kontrast. Du hast diesen muskelbepackten Schrank, der dann die Stimme von diesem kleinen, weichen Unterseeschwamm hat.
Wir sind viel zu weit mit weg. Ja, alleine, wann war das letztes Jahr, wo dann Denzel Washington, auch eine ikonische Schauspieler in Letzte Flamme, wie heißt sie, wo er den Bodyguard spielt in Südamerika?
Man on Fire.
Und plötzlich war dann, ich glaube, es war auf Prime, wo dann diese neue Synchro, wo es gibt, und die Stimme hat er dann von John Travolta gehabt. Passt nicht. Passt nicht.
Wer macht dann sowas? Also bitte. Also
und da haben sich so viele, Gott sei Dank, haben sich da so viele aufgelöst. Nein, es ging alleine, weil Amazon nicht die Rechte an Originalfilm hatte. Und es besteht eine neue Synchro, ja. Und die war halt deutlich günstiger als der Original. Und da haben sie die halt hergenommen und haben sich so, Gott sei Dank so viele aufgelöst, bis sie dann die Original hatten. Und weil da haben wir uns letztes Jahr drüber unterhalten. Ja. Und gesagt, kann nicht sein. Ja, und bei stimmt. Dir war da die Original. Und ich habe gesagt, nein. Weil wir haben uns, ich mit meiner Frau angeguckt und ich so, das ist nicht die Stimme von Denzel Washington, 100% ist die nicht das.
Ja.
Sondern es ist einfach, du schaust einen Film, den du kennst und dann ist es einfach wie, als würdest du deine Frau anschauen, die schaut einfach komplett anders aus.
Ja.
Und dann denkst du, was hast du heute an?
Das nee, passt also nicht. Ich schüttel auch gerade den Kopf und ich kann es nicht verstehen. Also ich kann es verstehen, dass man sagt, okay, ich sag mal, die Originalsynchronisation, um die auszustrahlen, kommt uns viel teurer, als wenn wir sagen, wir lassen die jetzt einfach günstig,
lass die Finger davon,
günstig nochmal nachproduzieren und dann haben wir sozusagen die Rechte an dem Film mit dieser Neusynchro und dann können wir den ohne teuer Geld bezahlen zu müssen ausstrahlen.
Ich muss doch trotzdem eine Art GEZ ist es, an den Verleiher zahlen oder ob ich da jetzt
im Jahr... Du hast ja Nutzungsrechte, die natürlich, du an dem Film an sich schon...
Da sparst du... Also wenn es, sage ich jetzt nochmal, 5.000 bis 10.000 Dollar, da willst du, die Preise sind ja nicht in Euro, sondern sind ja immer im Dollar.
Ja, genau.
Sind, wenn es dann 2.000 Dollar sind, also wenn ich da so, Entschuldigung, mir das Geld dann damit spare, da muss ich anders sparen.
Ja, aber ich meine, Leute, ihr könnt es euch gerne mal angucken. Es sollte er heute oder zu dem Zeitpunkt jetzt hier aktuell noch auf Netflix verfügbar sein. Schaut euch mal den Scarface an. Dass man es versucht... Das ist ja noch völlig in Ordnung, sage ich.
Das ist genau das gleiche Beispiel, was ich gerade erklärt
genau,
habe.
Genau, ist irgendwo ja noch völlig legitim. Aber wo ich dann eigentlich sage...
Das ist auch eine der ikonischsten Rollen, die es heutzutage gab.
Definitiv, aber wo ich dann sage, das geht überhaupt nicht. Es muss ja irgendeinen Studioleiter oder Programmdirektor oder sonst irgendwas, wie man die Leute auch immer nennt, geben, die sagen, jawohl, diese Synchro ist genial und genau die nehmen wir.
Daran geht's bei denen geht es nur heutzutage ums Geld.
Da muss
Wo
ich sagen.
Wie kann ich sparen? Wie kann ich den Leuten, die mir den Streaming-Dienst, das ist günstig, anbieten um einen günstigen Preis? Und Leute, ihr zahlt da echt schweinig viel Geld, wenn ihr Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, whatever.
Alles Mögliche.
Und die sind ja in den letzten Jahren gestiegen. Das ist ja nicht wie vor ein paar Jahren, ich sage jetzt mal, Apfel und ein Ei für 12, 15 Euro im Monat gekostet haben, sondern du zahlst jetzt alleine bei Netflix, was sind es, 20 Euro?
19,99 für das große Package.
Ach, fürs große Package. Ja. Wir haben nämlich, wie heißt das, Magenta, wo dann Disney Plus und...
Ja, da ist dann alles noch mit da dabei.
Aber halt mit Werbung, wo ich halt sage, okay, das ist halt eine 30-sekündige Werbung, das tut mir jetzt nicht weh am Anfang. Zwischen den Filmen ist nichts, also manchmal nichts. Bei älteren Filmen, mein Gott, das ist halt dann die Pingelpause der älteren Herren.
Ja, wobei ich aber schon sagen muss, mich stört's persönlich schon gewaltig bei Amazon, dass ich überhaupt einen Streamingdienst, für den ich ja schon bezahle, nochmal Kohle in die Hand nehmen muss für die werbefreie Edition.
Wie ich ja gesagt habe, die wollen ja Geld.
Und genau, dann es geht nur um die Scheißkohle. Also das ist das größte
Problem. Genauso wie sie dann
Problem.
Die meisten, dass sie keine digitale Version mehr herstellen. Also wir reden von von DVD, Blu-ray oder 4K-Versionen, sondern sie komplett auf den Streaming-Dienst halt abpressen möchten, weil die nächste Generation nach uns das halt so möchte. Wo ich auch sage, wie bei dir, ich möchte, wenn ich meinen Film, ich habe mir durch dich hier Breakdown, ich hätte Breakdown auch digital haben können, habe mir gefragt, warum hast du nicht bestellt? Weil ich das einfach digital haben möchte.
Genau.
Das ist was, wo ich in meinem Schrank stelle, mich dran erfreue, raushole. Wenn du kommst, der Daniel kommt, mit meiner Frau, einfach einen geilen Film anzuschauen und nicht zu sagen, oh, schau mal, durchschauen, oh, nee. Das ist was.
Ja gut, das ist vielleicht...
Das seine, alles legitim, aber...
Gottes Willen, also ich würde das jetzt sogar auch schon als vorsichtig unter, ja, ganz vorsichtig, aber auch nicht hochkochend, als Generationenkonflikt irgendwo auch sehen. Weil die neue Generation, die gerade die Jugendlichen, die sind ja nur noch am Swipen, nur noch am Hin- und Herschieben und alles muss digital sein. Okay, das ist vielleicht der Lauf der Zeit.
Filmen.
Ja gut, wie schon gesagt, das ist der Lauf der Zeit.
Was machst du, wenn deine Festplatte oder sonstiges
crasht, dann hast du es auch verloren. Ja, aber was ich halt eben sage, ist...
Der wollte einen Film angucken, ist dann zu uns gekommen, weil sein Internet zu Hause nicht funktioniert hat und hat einen Film mit uns geguckt, weil Netflix oder wie sie alle heißen, ging einfach nicht.
Ja, und wir leben ja im besten Deutschland aller Zeiten, wo du bei uns zum Beispiel in Augsburg mitten auf dem Rathausplatz in der Innenstadt stehst und du hast Edge, ja. Du hast weder 5G, du hast weder LTE noch sonst irgendwas, sondern du stehst mitten in der Stadt und hast Edge. Und dann willst du einen Film streamen, na dann viel Erfolg. Dann wirst du schon mit einer normalen 20-minütigen King of Queens-Folge deine 2,5 Stunden verbringen müssen. Ne? Und dann hast du aber einen Film, sage ich jetzt mal vorsichtig, wie wir zum Beginn unseres Podcasts erwähnt haben, wo du auf Netflix schon 2,5 Stunden investieren musst. Dann bist du den ganzen Tag beschäftigt. Ja? Ich meine, wenn du zu Hause hockst und dann streamst, okay, vielleicht hast du Glück und dein Netz und dein WLAN und dein Internet funktionieren, okay, Gratulation. Was ich eben sagen möchte ist, es hat nicht jeder so eine Sammelleidenschaft wie wir. Ja?
Das ist was dahingestellt.
Und wenn ich so ein physisches Medium kaufe, möchte ich es mir natürlich auch ins Regal stellen und dann weiß ich aber auch, egal ob ich jetzt morgens, mittags, abends, Januar bis Dezember, kann ich mir diesen Film
Darum geht's mir.
Zu jeder Tages- und Nachtzeit anschauen, wann immer ich möchte. Ich greife ins Regal und schiebe ihn ins Laufwerk und kann ihn genießen. Mit der besten Bild- und Tonqualität. und habe aber auch noch nicht einmal die Angst, um Gottes Willen, da bin ich so ein nicht How I Met Your Mother, Big Bang Theory Nerd, der einfach sagt, selbst wenn 4 Sekunden bei diesem Film fehlen, verliert dieser Film bei mir jegliche Attraktivität, dass ich ihn anschaue. Das ist aber so mein Spleen, den ich da dabei habe.
Kommt auf den Film drauf an.
Ja. Nee, also ganz ehrlich, weil ich bin da einer, der weiß, okay, da fehlt was. Nee, da ist schon uninteressant. Also ich vergleiche es halt immer so mit einem Auto. Wenn ich mir jetzt einen Porsche kaufe oder besser gesagt einen Ferrari und da fehlt vorne das Pferd auf der Motorhaube, ja, dann sage ich doch auch, okay, wieso kaufe ich mir dann den Ferrari, wenn ich es... Klar, die Optik sagt Ferrari, aber nur dieses Pferd vorne auf der Motorhaube oder hinten auf dem Kofferraum zeigt es im Endeffekt auch. Ja. Ne? Und dafür gebe ich ja auch Geld aus. Und das ist, als würde ich mal sagen, ich gehe 10 Minuten, bevor der Film aus ist, gehe ich aus dem Kinosaal.
Ja? Gibt es auch welche, die dann sagen, oh, ich muss so schnell zur Bahn und wissen nicht, wie das...
Mag ja alles sein. Ne? Und ich glaube, der größte ausschlaggebende und wahrscheinlich auch wichtigste Punkt dafür ist, erstens mal die monetäre Situation, dass viele Leute geben halt, so wie wir jetzt, keine Unsummen für diese physischen Medien aus.
Auch keine Unsummen aus, ich würde es ja verstehen.
Na gut, dann spreche ich jetzt nur für mich.
Du bist ein leidenschaftlicher Sammler, wo ich jetzt auch zum Beispiel sage, was hast du dir letztens geholt? War es die Magnum? Nein, nicht die Magnum. Irgendwas, wo die 200 Euro, wo ich auch...
Doch, das ist die komplette Magnum-Serie.
Oder 199 gekostet. Ich war wirklich, Leute, auch in der Versuchung, ich fand sie echt optisch. Ja. Aber da war mir halt der Urlaub wichtiger, wo ich sagte, da wege ich noch ab, wo ich sage, ich kenne sie.
Sie gibt es immer noch zu bestellen.
Ich weiß.
Und dann mache ich jetzt auch unbezahlte Werbung für Plyon Pictures. Grüße gehen raus an euch,
ist
Leute.
Ist sensationell.
Und ihr macht, also, muss ich ganz ehrlich sagen, neben Turbini Media macht ihr die besten Veröffentlichungen. Aber ja, wie schon gesagt, dann geht es auch nicht nur mal vom Monetären, also vom Geld abgesehen, gibt es ja auch noch den Platzmangel. Also, ich sag mal so, ich habe ein ganzes Zimmer voll mit 6500 Filmen stehen.
Der Heilige Gral.
Ja? Und diesen Platz muss man auch erst einmal natürlich haben.
Ich krieg zum Beispiel Ärger, ich habe jetzt IKEA-Regale. Ich hatte mal, was waren es, 3? Inzwischen sind 7.
Ja,
und einen großen Schrank in Beschlag genommen und jetzt kommen, meine Frau schon, meckert schon, es kommt keine 8 von Ikea. Es muss dann irgendwann, hab ich so, genau. Aber es kommt noch immer, wir haben noch nicht alle Filme der 80er und 90er.
Jetzt musst du dir überlegen, wie es weitergeht. Ja?
Danke, genau das war die Diskussion gestern Abend.
Und ich sage ja, nicht jeder hat auch diesen unglaublich großen oder auch kleinen Platz, um sich alles das vielleicht auch ins Regal zu stellen, was er haben möchte. Ja? Okay, das ist ja völlig in Ordnung und da zahle ich dann eben doch gerne mal 20 Euro, wie jetzt vorhin erwähnt, bei Netflix und habe dann aber alles digital auf meiner nicht unbedingt Festplatte, aber auf einem Server, wo ich abrufen kann. Da ist halt wiederum mein Problem als absoluter Nerd, der halt einfach sagt, der Film, entweder gibt es ihn gar nicht, also es gibt ja viele Filme, die in Deutschland ja schon gar nicht erlaubt sind, aufgrund...
Nicht nur erlaubt, sondern ich habe immer Richards Spruch im Hinterkopf, die werden behandelt wie ein rohes Ei. Manche Filme, sei es die 80er, 90er, gibt es auch bei Amazon zum hohen Preis, ja, die gibt es dann, wo du dann denkst, so der neue Film wie Venom, was jetzt rausgekommen ist, oder der Batman, kostet eine Apfel und ein Ei, wie gesagt, 4,99 oder 10,99 oder 9,99, so muss ich sagen. Und dann kostet zum Beispiel, wo mir letztens meine Frau gesagt hat, wir können uns doch Coneheads kaufen. Wie so, wir haben den als DVD, ach, lass uns doch. Wo ich dann gesagt habe, wieso? Und dann wollte sie 34,99 für einen Film gemerkt ausgeben. Wo ich
mir gedacht habe, das ist ein stolzes
Also inzwischen stolzes ist es auch wieder bei 12,99 €, aber da war er plötzlich dann bei, oder wie gesagt, einer Flug übers Kuckucksnest. Ich war in der Versuchung, wie jetzt mal für 6,99, 7,99 bei Amazon Prime drin war, wo ich mir auch gesagt habe, ach komm, hast nicht digital, aber ich bin ein Mensch auch, ich will das physisch haben.
Ja, und es gibt auf jeden Fall jede Menge Filme, die auch Klassiker, die du dann über eine gewisse Leihgebühr oder dann auch Kaufpreis dann bei Amazon kaufen kannst und die dann auf deinen sozusagen in die Cloud ziehen kannst und dann immer wieder abspielen kannst. Aber du musst halt dann auch unglaublich viel dafür bezahlen. Dann hast du aber auch, wie ich halt eben sage, oftmals das Problem, dass diese Filme dann auch teilweise nur geschnitten vorliegen. Und das ist halt was, wo ich persönlich sage, dafür zahle ich kein Geld.
Natürlich nicht.
Und da hattest du eben, um jetzt auch wieder mal zurückzukommen, bei Der Weiße Hai hattest du nie das Problem aufgrund hoher Zensuren. Ja?
Natürlich nicht.
Er hat von Anfang an seine FSK 16 bekommen, lief es, glaube ich, auch damals so in den Kinos. Aber du hast nie irgendwo eine Debatte gehabt, um Gottes Willen müssen wir jetzt das rausschneiden. Also auch eine der intensivsten Szenen zum Beispiel ist, ohne das jetzt groß spoilern zu wollen, wo in diesem kleinen, sag ich mal, Nebenbecken des Meeres, wo er dann die Jungs paddeln und auch der eine in seiner kleinen Nussschale dahin paddelt, wo dann der Hai ihm im Endeffekt das Bein abbeißt.
Ja.
Das ist eine unglaublich intensive Szene, aber es wurde, glaube ich, jedenfalls niemals groß gekürzt. Ich glaube, die 20.15 Uhr Ausstrahlungen müssen sie, glaube ich, machen, weil vor 22 Uhr dürfen Filme ab 16 Jahren nicht ungeschnitten gezeigt werden. Und da mussten sie, glaube ich, solche Szenen oder auch wie dann der Endkampf mit Quinn nochmal
gekürzt,
wurde mit Sicherheit auch gekürzt. Aber sonst hast du in dem Film keine ausufernden Brutalitäten und Gewaltdarstellungen. Ja. Und das ist was, wo mir persönlich auch sehr, sehr gut gefällt, dass du heutzutage, wenn du den Film heutzutage bringen würdest, dann hast du auf jeden Fall am Strand wieder nur irgendwelche, das ist im Endeffekt Baywatch mit Blut, dass du dann Silikon aufgepumpte Traumkörper irgendwo rumfliegen hast, dann kann ich mir gleich Ding anschauen, Piranha. Ja, Piranha.
Ja.
Oder am besten, ja doch, war ja auch schon Piranha 3D und auf die Spitze getrieben hat es ja dann Piranha Teil 2, das war ja dann auch mit, also da hast du schon gemerkt, dass er ganz, ganz, ganz übel böse in die B-Movie-Schiene reinrutscht wegen David Hasselhoff und auch schon der Titel hat es ja schon gesagt, es war dann nicht Piranha 3D, sondern Piranha Doppel-D, ja, eben auf Brustumfang ausgelegt. Und es war im Endeffekt eine reine Tittenshow mit blutrünstigen Piranhas und ich glaube, heutzutage würde man es mit Der Weiße Hai ähnlich machen. Unglaublich dämliche Dialoge, die überhaupt keinen Sinn ergeben, nur auf Optik fixiert. Geschichte des Films, interessiert nicht. Da wahrscheinlich, um die heutige Agenda wahrscheinlich durchzujagen, würde man dann wahrscheinlich sagen, oh, der Hai ist nur Fleischfresser, weil er wegen dem Klimawandel oder sonst irgendwas. Glaubt mir, Leute, eine Neuverfilmung solcher Klassiker gehört eigentlich grundrechtlich verboten.
Ja gut, aber das ist ja das Problem, was ja heutzutage bei den Filmen oder auch in der Hollywood-Riege, nicht nur Hollywood, auch die in Deutschland haben, denen fällt nichts mehr ein. Was ist in den letzten Jahren nur ins Kino gekommen? Nur Wiederholungen oder Fortsetzungen?
Ja.
Oder einfach denkst
Vorgeschichten.
So, die hätten vor 20 Jahren vielleicht noch gewirkt.
Ja, und du siehst es ja immer wieder, wie viele Filme gibt es denn jetzt inzwischen, wo man sagt, der kommt locker 20 oder sogar 30 Jahre zu spät.
Beetlejuice, also ich finde ihn wirklich gut erzählt, wie ich so schön immer sage.
Okay, da muss ich dir widersprechen.
Weil diesen Charme vom Original hat er. Das kann man ihm nicht absprechen. Du merkst auch diese schauspielerische Leistung von Michael Keaton, genauso William Dafoe, Hammer.
Ja, okay, das kannst du erzählen, wie du möchtest. Das
ist eine Geschmackssache. Also mir hat er wirklich... Er ist dann natürlich nicht so wie der Original, wo er dann, er kommt nicht ran, alles legitim, aber diese schauspielerische, diese ironische, was dann Michael Keaton im Original hat, auch hier.
Ja, ich meine, du kannst
Willem Dafoe spielt jetzt zum ersten Mal in
Aber Willem Dafoe ist ein Schauspieler und ein guter Schauspieler. Und da, also es,
du ich, hast es
in es hätte mich
Beetlejuice, du hast es in The Flash,
ja,
wo er seinen Batman-Return hatte.
Ja, genau.
War noch irgendein Film, hat er letztes Jahr auch noch gemacht gehabt, wo man gesagt hat, Michael Keaton, ich müsste es...
Ja, es war ja allein schon in den Spider-Man-Filmen, wo er dann diesen Falcon oder Hawk, diesen Bösewicht auch gespielt hat.
Nicht Gollum, sondern der Kobold, der grüne Kobold, aber das ist ja schon Jahre her.
Ja, und es war auf jeden Fall, ich sage, es hätte mich schwer enttäuscht und auch richtig, richtig übel gewundert, wenn Willem Dafoe eine schlechte Leistung abgeliefert hätte. Also,
ich bin auf deine Meinung jetzt in Nosferatu gespannt, was du so sagst.
Okay, ja, wie schon gesagt, ich bin gespannt. Ich habe mir, glaube ich, jetzt auch vorbestellt.
Me
Und ich hoffe, ich werde ihn jetzt dann auch die Tage bekommen, aber...
Ich halte die Hände hoch, vierte.
Und, mein Gott, wir müssen dazu sagen, wir zeichnen heute hier am 28. März auf und ja, bin gespannt, was ihr dann auch über Nosferatu sagen werdet, aber ich denke mal, um das Ganze jetzt auch mal zu einem Ende zu führen, wie ist dein Fazit zu Der Weiße Hai?
Fazit, ein Must-See-Film. Also wer sich für Filme interessiert, für naturwissenschaftlich, wie könnte man es nennen? Nein, aber es ist ein echt unterhaltsamer Thriller. Es ist kein Horror. Liebe Grüße an meine Frau, die keine Horrorfilme mag, logischerweise.
Ja, stimmt.
Aber auch an jede Frau. Das ist wirklich kein Horrorfilm. Ja, er zeigt schonungslos, was ein Hai anrichten kann. Das haben sie wirklich zur damaligen Zeit super dargestellt.
Vor allem, dass man es auch noch so dann auch zeigt. Das, ja, fand ich ja so bemerkenswert. Zur damaligen Zeit waren das teilweise wirklich Tabubrüche.
Natürlich, aber es hat die Leute abgeholt. Also Filmliebhaber immer noch ab, finde ich. Und ist von, wie wir es schon ein paar Mal gesagt haben, ein runder Film, der einfach, er hat... Ich finde ein paar Lücken drin, wo du sagst, okay, kann man drüber wegschauen, wenn man genau hinschaut. Aber sonst.
Ja, also da stimme ich dir zu. Der Weiße Hai von Steven Spielberg mit Richard Dreyfuss, Robert Shaw und Roy Scheider ist ein Meilenstein in der Filmgeschichte und ich finde, wie du selber gerade auch sagst, ein absolutes Must-See in absoluter Perfektion. Also ja. Filmisch wie musikalisch und darstellerisch, also in absoluter...
Höchstleistung.
Genau, Höchstleistung.
Ich gerade schauspielerische Höchstleistung, Entschuldigung.
Ja, ist ja okay. Nee, also definitiv ein Must-See und ich hoffe und mich würde auch gerne interessieren, auch gerade die jüngeren Zuhörer, wie euch der Film abholt.
Ohne es negativ zu meinen.
Weil man hat ja oft mal so ganz andere Vorstellungen. Also wenn ich überlege, die Uraltklassiker zur damaligen Zeit, wo sogar meine Eltern oder sogar Großeltern von geschwärmt haben, ist jetzt nicht unbedingt so mein, das, was ich mir unter einem guten Film vorstelle, ja. Obwohl es vielleicht richtig gute Filme sind.
Wie hat meine Großmutter immer gesagt, wenn ich dann abends so mit 8 bis 10 bei ihnen mal am Wochenende war, was schaust denn du da narrisch an?
Ja.
Wenn dann James Bond oder Sean Connery in irgendeinem, also auch James Bond natürlich, aber auch gab ja auch andere Filme von ihm, damalig schon, wo du dachtest so, oder auch damals schon irgendwann sonntags mal Der Weiße Hai, wo du dann, das machst du aus, was für ein narrisches Zeug.
Ja,
wo mich dann einfach schon als Jugendlicher dann gefesselt hatte.
Und es kommt einfach, früher oder später kommt es einfach da zu diesem Bruch, wo einfach eine neue Generation auftritt, wo man auch sagt, hey, wie wir vorhin auch schon erwähnt haben, damit kannst du niemanden mehr hinterm Ofen vorlocken. Ja? Und deswegen würde es mich mal brennend interessieren, was jüngere Leute über diesen Film, über diesen Klassiker sagen. Ja? Weil, wie schon von mir vorhin erwähnt, der Film ist unglaublich gut gealtert. Den kannst du zu jeder Zeit anschauen, ja. Weil er sich auf kein, sag ich mal, zeitaktuelles Geschehnis oder Ereignis festlegt. Das ist einfach ein...
Könnte heute spielen, könnte genau, von Januar bis Dezember.
Den kannst du aber auch noch in 10 Jahren jemandem vorspielen und die Leute wären vielleicht nur von der Mode, wäre das das Einzige, wo man sagt, was haben denn die für Klamotten an? Ne? Aber
Frisuren.
Aber das ist ja noch nicht einmal das Schlimmste. Ja. Ne? Du hast weder einen, sag ich mal, aktuellen, trendigen Soundtrack, dass man sagt, da hat Lady Gaga den Soundtrack gemacht oder, sag ich mal, Coldplay oder wer mir gerade so einfällt, 50 Cent oder sonst irgendwer, wo man sagt, das war halt zur damaligen Zeit, ist einfach nicht mehr in oder auch eine gewisse Musikrichtung und deswegen ist dieser Film unglaublich schlecht gealtert. Ja, aber das ist bei Der Weiße Hai eben nicht so. Die haben das, Prager Philharmonieorchester hatten sie und der Film ist einfach und bleibt einfach sensationell. Leute, schaut euch den Film an. Bildet euch eure eigene Meinung, lasst uns auch eure Meinung wissen, negativ wie positiv. Ich bin echt gespannt. Wie erwähnt, werden wir wahrscheinlich nächstes Mal, jetzt haben wir uns wahrscheinlich schon fast drauf festgenagelt, werden wir unsere Top 5
Comedies.
Der Comedy-Filme und Komödien präsentieren. Ich mache mir da meine Gedanken. Nächstes Mal, meine lieben Freunde, die Top 5 von Patrick und mir. Jeweils.
Ich muss dazu sagen, ich überlege zwar noch bis zum nächsten Mal, aber ich habe meine Top 4 habe ich schon getroffen.
Die Top 4 hat er schon. Okay, dann machen wir uns unsere Gedanken und es wird auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, wie viele Übereinstimmungen wir auch haben. Ja? Und vor allem auch an welcher Position diese.
Nachdem wir fast geschmacklich, also Position ist ein anderes Sheet, aber nachdem wir geschmacklich 80er und 90er haben, weiß ich, dass es aus den Jahrzehnten nur sein kann.
Und es gibt auch eine unglaubliche
Vielzahl
und auch ein unglaubliches Füllhorn an Komödien. Ne? Aber wir werden nur reine Komödien hernehmen.
Müssen wir vor ein bisschen aussortieren, ja.
Genau, also um dieses ganze Spektrum schon mal einzugrenzen, werden wir nur reine Komödien nehmen und nicht irgendwelche Horrorkomödien oder Science-Fiction-Komödien. Nein, reine Komödien.
Ach verdammt, dann fallen schon wieder zwei weg.
Dann fallen zwei weg. Ich meine, gut, wenn es jetzt tatsächlich auch sowas ist und ich glaube, ich trete bei dir da offene Türen ein, Ghostbusters ist.
Nein?
Okay,
nein.
Aber dann wäre es zumindest auch eine Fantasy-Komödie. Dann würde ich das auch sogar noch durchgehen lassen, weil das auch wirklich...
Also es ist eine ikonische, ja, aber daran habe ich zwar auch schon gedacht, aber bei mir war es jetzt ein, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, Michael J. Fox Film von Peter Jackson.
Ja, ja.
The Frighteners, den kaum einer kennt, aber sensationell.
Wobei ich den aber ja schon fast eher in
Nein.
Also weniger in Komödie reinordnen würde, als in vielleicht sogar Horror-Drama oder Thriller-Drama.
Ja.
Weil die Comedy-Szenen ergeben sich ja im Endeffekt nur durch diese Geister, die um ihn rum sind.
Ich weiß, aber es ist so ein schamiger Film. Meine Frau sagt auch, das ist absoluter Horror. Für mich ist das...
Also absoluter Horror würde ich jetzt...
Er hat seine Horror-Momente, alles legitim.
Definitiv, also auch seine
Und dafür, dass es mit einem von Peter Jackson Erstlingswerk mit war, nach der Muppets, nein, Puppets.
Nein. Also da können wir dann auch gerne nächstes Mal drüber sprechen. Ja. Also Peter Jackson hat ja ursprünglich mit zwei, drei Splatter-Filmen in Neuseeland seine Durchbrüche, also es war mit Bad Taste, dann gab es den Braindead und auch dieser sag ich mal, drogensüchtige Muppets-Film.
Ja, also ich habe den nie wirklich gesehen.
Ich auch nicht, weil das war mir schon immer zu abgedreht. Das ist aber mein persönlicher
durch
Geschmack.
Durch Frighteners hat er da seinen ersten richtigen Erfolg gehabt.
Genau, und The Frighteners, und er ist ja ähnlich wie ein, wie heißt er, Alfred Hitchcock, der in jedem seiner Filme auch
Hammer.
Einen kleinen Gastauftritt hat.
Wieder aus der Zeitung rauskommt und dann mit diesem T-Shirt, you're the next.
Genau, und deswegen sage ich, also Peter Jackson hat...
Und er kennst ihn auch immer fast nie. Das ist ja das Perfide. Also in seinen Herr-der-Ringe-Filmen, wenn du es weißt, du erkennst ihn, auch in The Frighteners, wenn du es weißt, dieser lockige...
Durchgepierste Typ.
Durchgepierste, aber halt kräftige, eher Mann, ja, du erkennst ihn dann. Aber die ersten Mal, wo ich den Film gesehen habe, ich habe ihn gesucht. Muss ich ganz ehrlich gestehen, die ersten Male, ich wusste echt nicht,
dass
das ist.
Ja, doch, stimmt. Gut, dann...
Um zum Ende zu kommen.
Würde ich jetzt sagen, beenden wir den Podcast hier. War auf jeden Fall unglaublich geil. Hat mir gefallen.
Mir auch.
Ich freue mich wirklich auf die Comedy-Folge nächstes Mal. Wir werden auf jeden Fall keine Comedy-Kostüme anziehen. Vielleicht, wenn dieser Podcast irgendwann mal, sag ich mal, videomäßig on air geht, das glaube ich aber eher weniger, dann wäre es vielleicht auch was Cooles. Aber nächstes Mal die Top 5 von Patrick und die Top 5 von mir im Comedy-Bereich.
Genau.
Also bis dahin, Leute.
Wir hören uns. Danke.
Hat mich gefreut. Ciao.